Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
So, meine Damen und Herren, ein Freitagmorgen, die Woche ist fast zu Ende. Ich sitze hier mit Privatdozent Dr. Jörg Brockmann, Leiter der zentralen Notaufnahme und des Zentrums für klinische Akut- und Notfallmedizin. Ich glaube, so habe ich das richtig gesagt. Mhm. Hallo Dr. Brockmann, grüß Sie. Ich glaube, das ist nicht zu privat, wenn ich sage, dass wir so biografisch eine Örtlichkeit teilen. Sie kommen auch aus dem ehemaligen Speckgürtel von Hamburg. Ich glaube, das ist Rosengarten-Nenndorf, genau. Direkt neben den urbanen Ballungszentren Tötensinn und Seewetal.
Ja, bingo.
Ne? Genau so ist es. Wie sind Sie zur Medizin gekommen? Was hat Sie dahin geführt? Was hätte es vielleicht auch stattdessen sein können?
Wie immer sind das ja wahrscheinlich Zufälle, wenn man das so im Nachhinein sieht. Ne? Damals war ich halt so als Jugendlicher in der Feuerwehr aktiv, in der Freiwilligen Feuerwehr, habe mich sozial engagiert, auch bei anderen Sachen, beim Roten Kreuz. Darüber hinaus war es dann so, dass irgendwann im Abitur, zumindest in den Abiturklassen, mein Sozialkundelehrer gesagt hat, Mensch Brockmann, du machst Medizin, und ich eigentlich diesbezüglich noch gar keine Interessen hatte, weil ich damals eigentlich auch so von meinen Leistungskursen und von meiner Diskussionsfreudigkeit lieber Jurist werden wollte.
Okay, oh ja. Auch interessant. Und jetzt ist es ja dann auch Anästhesiologie erst einmal geworden, und da wäre ja auch eine andere Möglichkeit gewesen, dass sie dann irgendwann im OP landen, ne? Und Narkosen einleiten. Dann gab es irgendwann die Orientierung Richtung Notfall und Akutmedizin. Können Sie uns ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wie das lief und wie Sie dann letztendlich hier gelandet sind?
Das hat sich irgendwie die ganze Zeit immer durchgezogen. Als ich angefangen habe, schon zu studieren, bin ich nebenbei immer schon Rettungsdienst mitgefahren, Notarzt-Einsatzfahrzeuge, habe da Praktika drauf gemacht, weil mich das interessiert hat, natürlich vielleicht auch so als ehemaliger freiwilliger Feuerwehrmann. Dann war das so, dass ich auch während des Studiums angefangen habe, bereits schon Unterricht zu geben bei Rettungssanitätern, Rettungsassistenzunterricht damals. Und als ich dann den Berufswunsch hatte, irgendwann entweder Chirurg, Internist oder Anästhesist zu werden, kam immer mal wieder so die Intensivmedizin auch dazu und halt auch die Anästhesie. Und dann, ich hätte eigentlich alles machen können, weil ich immer denke, dass es darauf ankommt, wer bringt einem irgendwie etwas bei und wer bringt einem etwas mit Begeisterung bei. Und Medizin ist daher für mich eigentlich immer ein total schönes Fach, weil man sich halt in alles irgendwie auch reinfinden könnte. Aber irgendwie ist es dann immer wieder so in Richtung Intensiv- und Notfallmedizin gelaufen. Egal, was ich gemacht habe, immer wieder bin ich in diesen Abteilungen irgendwo am liebsten gewesen.
Ja. Welche Stationen gab es? Waren Sie schon immer in Aachen oder über welchen Weg ist das gelaufen?
Nee, ich komme ursprünglich gebürtig aus Hamburg, bin dann bedingt durch den Beruf meines Vaters, der war Diplom-Ingenieur, Maschinenbauingenieur, sind wir ziemlich viel durch Deutschland hin und her gezogen. Ich habe ziemlich viele Schulwechsel mitmachen müssen, weil wir mal in Köln, in Ingolstadt, dann mal in Davos und dann wieder zurück nach Hamburg gingen. Und dann habe ich in Rostock studiert, kurz nach Wendezeiten, und habe dann parallel schon immer gearbeitet in Krankenhäusern südlich von Hamburg, also nahe meinem Elternhaus, dort auch in Notaufnahmen gearbeitet oder halt auch als Aushilfspfleger auf normalen chirurgischen oder internistischen Stationen. Und dann irgendwann habe ich ein sehr, sehr nettes Mädel kennengelernt, und die kam halt durch Zufall aus Jülich, und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, dann werde ich mal schauen, ob ich da unten auch irgendwo ein Plätzchen in einem Krankenhaus kriege. Und dann habe ich 96, 97 im Krankenhaus in Eschweiler angefangen.
Okay. Und jetzt sind Sie quasi an der größten Notaufnahme der Region mit deutlich über 50.000 Patienten im Jahr. Das ist nun schon wirklich ein Riesenbetrieb, kann man nicht anders sagen, wird ja auch immer mehr. Jetzt ist Notfallmedizin ja was ganz Spezielles. Wie gehen Sie da im Alltag mit um? Also ist das was man lieben muss, oder ist das was, in das man sich reinfindet? Weil ich glaube, kein Tag ist für Sie planbar, oder?
Nö, das ist ja genau das Schöne. Also ich freue mich eigentlich auch, also alleine vorgestern Abend bin ich wieder reingekommen, weil wir ein schwer verbranntes Kind bekommen haben, wo ich mir immer denke, naja, die können das auch ohne mich. Aber das sind eigentlich genauso die Momente, wo ich dann sage, ja, deshalb hat man das irgendwann mal studiert.
Mhm.
Also es ist wirklich so, dass man dann sagt, da merkt man, warum man abends sich irgendwann in den Studienzeiten irgendwelche Sachen reinziehen musste, Sachen auswendig gelernt hat, vielleicht da ja auch seine Frustresilienz wirklich mega gesteigert hat, weil man da ja einfach auch im Studium immer wieder merkt, dann klappt es mal wieder nicht so gut, dann waren ein paar Sachen vielleicht auch nicht mehr bei der nächsten Prüfung so im Kopf, wie man sie mal vorher konnte. Und jetzt weiß man eigentlich, warum man das alles mal gemacht hat, weil man es direkt am Patienten umsetzen kann.
Umgekehrt stelle ich mir vor, wenn man so richtig im Flow drin ist, kann man da auch abschalten? Ist man mal nicht der Notfallmediziner Brockmann? Also kriegt man das irgendwie auch mal raus?
Doch, es gibt so Momente. Das sind aber halt Momente, wo ich einfach was ganz anderes mache, wo ich einfach auf dem Wasser bin, wo ich angel, wo ich zum Beispiel Boot fahre, wo ich Holz mache oder also wo ich einfach auch mal ganz andere Tätigkeiten mache, als das, was man sonst so tagtäglich eigentlich mit Medizin zu tun hat.
Wenn man unten so durch die Notaufnahme geht, merkt man, es ist ja gefühlt auch wie ein unheimlich breit geflochtenes Verband aus verschiedenen Disziplinen, die man irgendwie zusammenführen muss. Ne? Mhm. Wie hoch ist da tatsächlich der interdisziplinäre organisatorische Aufwand, den man da mitbringt? Und hätten Sie sich das vorher so vorgestellt?
Das macht es ja aber genauso aus, mit echt tollen, lieben und guten Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten zu können, die dann einfach sagen, wie sie den Fall sehen und wo man dann einfach gemeinsam für den Patienten den besten Weg sucht. Und das ist ja manchmal auch anstrengend, weil es natürlich so sehr auch ein bisschen manchmal bei bestimmten Leuten zu viel Diskussionsfreude gibt und dann aus meiner Sicht der Patient ein bisschen aus dem Fokus verloren wird. Aber das macht es ja genau aus. Und das bringt es einen auch wiederum jeden Tag weiter. Jeden Tag lernt man in diesem Bereich irgendwas, was man am Tag vorher noch nicht so wusste.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Kolleginnen und Kollegen, angehende Ärzte gibt, die ein bisschen Vorbehalte gegenüber der Notfallmedizin haben, weil sie vielleicht auch denken, naja gut, aber man wird ja auch tagtäglich mit schlimmen Schicksalen konfrontiert, Leuten, denen man nicht helfen kann, ne? Wo es mal nicht funktioniert. Wie geht man damit um?
Das haben wir ja generell in der Medizin in vielen Bereichen. Das haben wir jetzt ja nicht nur in der Palliativmedizin. Das habe ich ja auch als Konservativer, als Internist, als operativer Chirurg in bestimmten Bereichen, dass man da einfach an solche Sachen drankommt. Hier ist das natürlich häufig sehr schicksalsbehaftet, wo man dann manchmal halt auch Patienten hat, wo man merkt, oh, das war jetzt ein Ticken zu viel und da wird er so entweder bleibende Schäden behalten oder er wird gegebenenfalls gar nicht mehr lebend unser Krankenhaus verlassen. Das ist schon so. Aber das darf man nicht alleine mit sich rumtragen, sondern das ist etwas, da braucht man halt den Austausch auch mit den Mitarbeitenden, also wirklich mit dem Team, wo man dann einfach danach nochmal darüber spricht, weil das muss hier bleiben, das muss auch miteinander, ich sag gar nicht mal diskutiert werden, sondern wirklich ausgetragen werden und abgestimmt werden, weil wenn Sie das mit nach Hause nehmen, das ist eigentlich nicht gut, weil dort sind dann Menschen, die definitiv nicht damit umgehen könnten.
Ist das ein Fach oder eine Disziplin, wo es Nachwuchsmangel gibt oder kann man sagen, es ist eigentlich eher beliebt? Wie ist so der Stand?
Also Notfallmedizin ist ja interdisziplinär, das ist mir immer ganz wichtig. Das sind halt Leute aus bestimmten Fachgebieten, die einfach bereit sind, an der akut medizinisch erkrankten und verletzten Menschen zu helfen. Und das betrifft genauso den Internisten, den Chirurgen, den Anästhesisten, das betrifft viele und natürlich auch die neurologischen Kollegen. Und da ist es einfach so, man muss schon so ein bisschen über sein eigenes Fachgebiet halt bereit sein, darüber hinaus zu denken. Also das ist allgemeintätige Intensivmedizin mit einem akutmedizinischen Anteil und das geht ganz schnell in viele Fachbereiche rein. Und wenn man die Bereitschaft hat, interdisziplinär sich aufzustellen, ist das genau der Bereich. Und wir merken bei den Studierenden ein extrem hohes Maß daran. Und jetzt ist es einfach so, dass wir einfach, glaube ich, auch eine Organisationsform gefunden haben, die wohl sehr ansprechend ist, weil wir ein hohes Maß an Interesse haben von Kolleginnen und Kollegen, hier unten mitzuarbeiten.
Und worauf achten Sie, wenn jetzt ein Aspirant, eine Aspirantin kommt und sagt, ich würde gerne mitmachen. Was sind denn so Eigenschaften, die derjenige idealerweise haben sollte oder diejenige?
Ja, zum einen sollte er eine intrinsische Motivation haben. Das müsste man schon irgendwie gucken, ob er die hat, sodass er halt wirklich nicht nur sensationslustig ist, sondern dass er wirklich eine Intention hat, das sehr, sehr gerne von sich aus immeren Herzen zu machen. Der gegebenenfalls von sich aus auch, ja, in seiner Vita Wege hat, die auch schon so einen notfallmedizinischen Antouch haben. Er muss extrem flexibel sein, der muss auch stressresilient sein. Also man muss wirklich auch nicht unbedingt Stress mögen, aber man muss mit Stress gut umgehen können. Und ich will das gar nicht mal Stress sagen, aber einfach sich mit ganz schnell wechselnden Gesamtbedingungen auseinandersetzen und dann einfach auch bereit sein zu handeln. Und ja, man muss entscheidungsfreudig sein. Das ist auch etwas, was man abfragen sollte, weil wenn man sagt, das heißt nicht, dass man zu schnell bestimmte Sachen entscheidet, aber man muss schon auch bereit sein, Entscheidungen treffen zu wollen.
Jetzt sind Sie ja in einem akademischen Haus, das bedeutet auch Lehre, Versorgung und Forschung gehen gewissermaßen Hand in Hand. Was sind denn so die Themengebiete, wo Sie sagen, da betreiben wir nebenher auch Forschung oder auch zum Teil einen größeren Impetus? Was könnte man da nennen? Welche Aspekte wären das?
Also ich habe mich einfach in den letzten Jahren sehr in der Akutversorgung im Bereich telemedizinischer Fragestellungen interessiert und in der Anwendung dieser telemedizinischen Fragestellungen. Jetzt muss man sagen, Telemedizin geht immer mehr in das tagtägliche Einerlei ein. Und was daraus jetzt entstanden ist, ist einfach so der Austausch zwischen den Sektoren. Was wir einfach ja merken, wie unser Gesundheitssystem aufgebaut ist. Wir haben ambulante, wir haben stationäre Bereiche, wir haben Rettungsdienst, wir haben Pflegedienste. Und da merkt man, dass das da noch nicht immer ganz so ohne Reibungsverluste geht. Also dass die teilweise übereinander reden, aber nicht miteinander. Und dass es da einfach auch viele wissenschaftliche Fragestellungen gibt, die es echt interessant machen, sich damit zu befassen. Und deshalb ist so der intersektorale Versorgungsansatz in den letzten Jahren bei mir so zunehmend Schwerpunkt geworden.
Sie haben ja auch ein ganz interessantes Projekt gerade aktuell, Optimal@NRW. Da sieht man nochmal ganz deutlich, dass eine Notaufnahme auch so eine Art Brückenkopf ins ambulante Geschehen, auch vor Ort zum Teil sein kann. Können Sie ein bisschen darüber erzählen, was das Projekt kann und wo uns das hinführen wird?
Gerne. Also Optimal@NRW hat eigentlich das Ziel, Einweisungen von älteren Menschen aus Pflegeeinrichtungen zu verringern. Wir wollen das definitiv nicht verhindern, aber wir wollen die Anzahl der Krankenhauseinweisungen für ältere Menschen nur noch auf das minimale notwendige Maß beschränken. Hintergrund ist einfach, dass durch die zunehmend immer enger werdende hausärztliche Versorgung, wir kennen es, manche Hausärzte können schon gar keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Manchmal in ländlichen Strukturen gehen Hausärzte und finden keinen Nachfolger. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die die Kassenärztliche Vereinigung für sich schon erkannt hat. Aber da gibt es auch nicht nur Lösungen im Moment. Und daher müssen wir neue Versorgungsformen für diese Menschen finden, weil wir werden auch einen Großteil älterer Menschen zunehmend an unserem Bevölkerungsanteil haben. Also im Moment haben wir knapp 2 und Ende der 30er Jahre werden es über 3,5 Millionen Menschen sein, die alt sind, zu Hause sind und pflegebedürftig sein werden. Die müssen versorgt werden und die können wir nicht alle dann in Krankenhäuser tun, wenn auf der anderen Seite überall man liest, dass man Krankenhausbetten schließen möchte und dass es sowieso viel zu viele Krankenhäuser gibt. Also wir brauchen dort irgendwas in der Mitte, was Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen, aber halt auch die ambulant zu Hause sich befindliche ältere Bevölkerung gut in akuten medizinischen Fällen gut versorgt. Und dafür ist Optimal@NRW ein ganz neuer Ansatz. Da haben wir Rettungsdienst mit drin, wir haben Krankenhäuser mit drin, wir haben einen kassenärztlichen Notdienst mit drin. Und die Krankenkassen unterstützen das ganze Projekt. Und das wird nicht in 2 Jahren fertig sein, sondern das ist ein Versorgungsansatz, der einfach ja neue Wege eröffnet. Und da sind wir auf jeden Fall dabei, dass wir uns gerade nicht verlaufen, sondern dass wir wirklich merken, dass das Miteinander wesentlich besser wird.
Es ist ja so, dass es auch dringend nötig ist, weil ich glaube, die deutschen Notaufnahmen schreiben pro Jahr, ich glaube, 1 Milliarde Verluste, weil sie permanent auch Leute behandeln, die streng genommen wahrscheinlich nicht in Notaufnahmen gehören. Es gibt auch diesen Drehtüreffekt, dass Menschen immer wieder kommen. Das stelle ich mir auch ein bisschen frustig vor, wenn man die immer wieder behandelt und dann schickt und man weiß, die kommen eigentlich wahrscheinlich ohnehin wieder. Bei so Veränderungsprojekten ist es ja oftmals so, dass alle die Notwendigkeit erkennen, dass irgendwas passieren muss, aber manchmal passiert trotzdem nichts, weil sich erstmal Gewohnheiten ändern müssen. Ist das vielleicht auch so ein Thema?
Also wir brauchen sicherlich Zeit. Wenn man sich überlegt, ich habe vor vielen, vielen Jahren die Projektleitung vom Telenotarzt gehabt, habe mit den Krankenkassen die Verhandlungen geführt über die Implementierung. Das war im Jahr 2012, 2013, 2014 hat es dann endlich geklappt. Und da muss man sagen, das ist schon Das war schon eine Lebenserfahrung, die man da hatte, wie und warum man da wann wem gegenüber argumentieren muss. Und jetzt merken wir, dass wir so 8 bis 10 Jahre später zunehmend in den Übergang kommen, dass es sich etabliert. Und das werden wir auch bei dem aktuellen Gedanken haben bei Optimalet NRW, dass diese neue Versorgungsform eigentlich von allen als absolut sinnvoll und notwendig angesehen wird. Aber dass die Umsetzung wirklich, also das eigentliche Change Management, was dahinter steht, in den Köpfen, das wird noch ein bisschen dauern.
Wenn das bei Senioren funktionieren könnte, könnte das auch bei anderen Zielgruppen klappen? Also wäre die Notaufnahme der Zukunft vielleicht eine, wo ich erstmal telemedizinisch vorfasse, ob ich überhaupt vorbeikommen soll?
Ganz bestimmt. Also ganz bestimmt wird es Systeme geben können, wo man selber erstmal seine Beschwerden eingibt, die das so ein bisschen rausfiltern, die vielleicht durch Unterstützung von Entscheidungsunterstützungssystemen, künstlicher Intelligenz auch so eine Vorauswahl treffen, dass man dann gegebenenfalls sich auch erstmal virtuell einen Termin machen lässt in bestimmten Situationen, wo es halt jetzt nicht sofort lebensbedrohlich ist. Und das ist ja auch etwas, wo sich Medizin komplett neu öffnen muss. Also in Notaufnahmen müssen dann normalerweise, so wie es eigentlich gesetzlich sinnvoll ist, nur Patienten versorgt werden, die lebensbedrohlich erkrankt oder verletzt sind. Wir wissen aber alle, dass das nicht unbedingt mehr nur noch der Fall ist, sondern dass einfach die Menschen auch aufgrund sicherlich eines hohen Versorgungsbedarfes, den sie für sich erachten, dass sie einfach auch deshalb die Notaufnahmen aufsuchen, weil da ja alle Fachdisziplinen da sind. Und das ist etwas, wo wir denken, wenn man das Angebot, das digitale Angebot in diesem Bereich erweitert, dann geht da bestimmt wesentlich mehr um die Notaufnahmen, zumindest von denen zu entlasten, die wirklich in den Wartezimmern sitzen, und dass es da sicherlich auch andere Bereiche geben müsste.
Wird das dann künftig so sein, oder anders gefragt, was bedeutet das für alle Notaufnahmen auch an anderen Häusern? Also spielt die Uni dann und die Uniklinik da künftig eine andere Rolle? Vielleicht als allgemeiner Versorgungsbrückenkopf, der dann bis in die Peripherie hineinragt? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Wichtig ist ja so ein bisschen, wenn man den Bedarf haben kann, der Patientensteuerung. Die Menschen, wir wissen im Moment nicht, ob wir die Menschen umgemodelt kriegen. Und wenn man so etwas haben möchte, dann braucht das auch wiederum 10 Jahre. Das heißt, so wie es sich jetzt einfach etabliert hat, dass die Menschen in diesen Notaufnahmen vorstellig werden, filtern wir immer wieder auch wirklich sehr, sehr schwer Erkrankte raus, die richtig sind hier. Und wenn wir dann es schaffen würden, dass wir die sich hier vorgestellt haben und sagen, die sind jetzt wirklich nicht für eine Notaufnahme notwendig, und man hätte direkt Kolleginnen und Kollegen, die sich derer annehmen, und man hätte dann eine gute Möglichkeit auch der Weiterversorgung, zum Beispiel im ambulanten Sektor. Da ist sicherlich sehr, sehr viel an Verbesserungspotenzial drin, weil Krankenhaus und Niedergelassene noch viel zu wenig miteinander kooperieren und sprechen, und das muss definitiv ausgebaut werden.
Jetzt bilden Sie viele junge Medizinstudenten aus. Was würden Sie denen raten? Warum sind die hier gut aufgehoben und was können Sie denen mit auf den Weg geben?
Also man kann sicherlich sowohl in der ambulanten wie auch in der stationären Medizin, also niedergelassen oder im Krankenhaus, eine gute Ausbildung erfahren. Hier ist es so, dass man halt viele sehr, sehr kranke Menschen auf engem Raum mit einem hohen Durchsatz sieht und deshalb sehr, sehr schnell viele Erkenntnisse gewinnt. Das ist das eine. Das nächste ist halt, wenn man das für sich machen möchte, dass man im Krankenhaus arbeitet, so wie ich das auch für mich entschieden habe, weil das für mich einfach extrem abwechslungsreich ist, ist es so, dass manche das erstmal sehr, sehr gerne machen und dann gegebenenfalls aber auch nachher sich vielleicht dann doch niederlassen würden. Und unsere Aufgabe ist es, eigentlich genau diesen Weg für diese Menschen einfach gut auch zu ebnen, weil das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere, sondern es wird für die medizinische Versorgung der Bevölkerung beides benötigt, und das gegenseitige Verständnis kriegt man dann erst recht nur, wenn man beide Seiten sehr, sehr gut kennt. Und die Studierenden, so wie wir sie jetzt haben, die sind am Anfang Feuer und Flamme, und je mehr Lebenserfahrung man hat, manchmal wird man natürlich dann ja auch so ein bisschen ruhiger, und dann will man vielleicht auch den ganzen Stress und die Hektik und die Unruhe nicht mehr. Und dann sagen sie, oh, Notfallmedizin habe ich lange genug gemacht und jetzt will ich auch mal irgendwie raus in die Peripherie. Und das ist eigentlich ein normaler Weg, der ist in Ordnung.
Letzte Frage an Sie. Jetzt hatten Sie ja eingangs gesagt, es hätte auch Jura sein können.
Ja.
Rückblickend betrachtet, Sind Sie so zufrieden mit allen Entscheidungen?
Total.
Ja?
Total.
Würden Sie es genauso nochmal machen?
Total.
Was würden Sie
total.
Sich sagen?
Total. Also ich bin total zufrieden damit. Ich habe jetzt ein tolles Team, ich habe tolles Umfeld, ich habe sehr nette Kollegen. Wenn ich hier nachts reinkomme für irgendwelche speziellen Fragestellungen, hat man ein hohes Maß an Kompetenz von anderen Kolleginnen und Kollegen, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, wo man einfach, wenn die menschliche Brücke da ist, für die Patienten total eine Versorgung auf extrem hohem Niveau machen kann. Man kriegt immer die neuesten Möglichkeiten geboten, umzusetzen und den Patienten anzubieten. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, das würde, wenn ich das könnte, würde ich das gerne sofort wieder so machen.
Super. Vielen Dank für das Gespräch.